Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Global Lokal, dem Podcast des Eine Welt Landesnetzwerkes MV. Mein Name ist Kaike und heute spreche ich mit Franziska und Henrike über ihre Arbeit im psychosozialen Zentrum für Geflüchtete und MigrantInnen in Rostock. Das PSZ ist eine Anlaufstelle für Menschen mit Migrations-, Flucht-, Gewalt- oder Foltererfahrung jeden Alters und bietet psychologische und psychosoziale Beratung, Kunsttherapie und Gesundheitsberatung an. Bevor es in die Folge geht, hier ein kleiner Hinweis. Unser Podcast wird ab jetzt jeden Monat erscheinen, und zwar an jedem zweiten Montag. Die nächste Folge erscheint also am 11. August. Jetzt erst einmal viel Spaß beim Hören. Heute bin ich im PSZ in Rostock und ich sitze hier auch nicht alleine, sondern mit zwei anderen Personen. Franziska, möchtest du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Franziska. Ich bin ärztliche Kollegin hier im psychosozialen Zentrum und schon von Anfang an mit dabei.
Ja, hi, ich bin Henrike. Ich bin Psychologin hier im PSZ und bin seit August 2023 dabei, also ungefähr ein bisschen mehr als anderthalb Jahre jetzt.
Was ist denn eigentlich genau das PSZ?
Das PSZ ist das psychosoziale Zentrum für Geflüchtete und MigrantInnen hier in Rostock. Wir haben uns unter der Trägerschaft des Ökohaus Rostock e.V. gegründet und sind quasi so die höchste Professionalisierungsstufe in der geflüchteten Medizin mittlerweile. Und es hat 2009 angefangen mit dem Medinetz Rostock e.V., einer studentischen Gruppe, die es immer noch gibt, die immer noch ganz tolle Arbeit leisten und für Menschen ohne Papiere medizinische Versorgung organisieren, und sind dann über mehrere Schritte im psychosozialen Zentrum gelandet, wo wir jetzt auch hauptamtliche Mitarbeitende haben und viele verschiedene Angebote.
Und wie seid ihr beide hierher gekommen? Also welcher Weg hat euch hierher geführt?
Also ich bin 2022 zurück nach Rostock gekommen, nachdem ich Psychologie fertig studiert hatte, und habe damals im Master in Chemnitz einem ähnlichen Verein ehrenamtlich gearbeitet und wollte dann eigentlich das auch weitermachen, hatte damals schon mit Franzi Kontakt deswegen, und damals gab es aber noch keine Gelder für eine hauptamtliche Stelle. Und irgendwann war dann aber eine ausgeschrieben, habe ich mich gleich beworben auch und habe das dann glücklicherweise auch bekommen.
Ja, genau, ich bin 2009 vom Leipzig hier nach Rostock gekommen und hatte in Leipzig das Medinetz Leipzig mitgegründet, diese studentische Organisation, und bin dann hier an eine studentische Gruppe herangetreten und habe gefragt, ob wir das nicht in Rostock auch machen wollen. Und genau, dann gibt es seit 2010 hier das Medinetz, und nachdem einige von uns dann auch fertig waren mit dem Studium und schon ärztliche Kollegen und Kolleginnen waren, war dann 2015 ja auch die Flüchtlingsbewegung, die viel durch Rostock gegangen ist, und da hat sich dann gezeigt, dass wir das weiter professionalisieren wollen und haben über mehrere Schritte dann eben das psychosoziale Zentrum gegründet, hatten großes Glück, dass das Ökohaus e.V. uns als Träger aufgenommen hat, und hier sind wir jetzt.
Wie kann man sich denn euren Arbeitsalltag vorstellen?
Ja, der Arbeitsalltag besteht natürlich zum Großteil erstmal aus dem Klientinnenkontakt, also Beratungsgespräche zu führen. Das heißt erstmal Erstgespräch, um zu gucken, was brauchen die Personen, was haben sie für einen Bedarf, was können wir auch überhaupt leisten. Und dann wird geguckt im Team auch teilweise, wie wir die Person innerhalb des PSZ weitervermitteln. Braucht die Person psychologische Beratung beispielsweise, braucht sie eine Sozialberatung zu asylrechtlichen Fragen, Wohnungssuche, all solche Dinge. Dann haben wir eine Kunsttherapeutin, die bei uns arbeitet. Die arbeitet auch traumatherapeutisch. Das heißt, da können wir glücklicherweise auch Personen hinvermitteln. Eine Psychiaterin, die bei uns arbeitet, wenn es um beispielsweise Medikation geht. Also so ein bisschen zu gucken, was braucht die Person und wo haben wir auch Ressourcen dafür. Und ein anderer Teil ist natürlich alles andere, was das PSZ angeht, an Organisation, an Öffentlichkeitsarbeit. Da wir keinen Chef oder Chefin haben, müssen wir das alles selbst für uns organisieren. Und das nimmt natürlich auch einen Großteil der Arbeit ein, zu gucken, wie können wir das PSZ am Laufen halten, was tragen wir nach außen, was müssen wir innen weiter organisieren.
Du hast gerade schon über Ressourcen gesprochen. Wie sieht es denn so aus mit den Ressourcen? Also im Vorgespräch habt ihr gesagt, es gibt einige hauptamtliche Stellen, aber dass es bei weitem noch nicht genug ist.
Wir haben eine sehr lange Warteliste, also zumindest im Erwachsenenbereich. Man muss dazu sagen, wir haben einen Erwachsenenbereich hier, wo wir jetzt gerade sitzen, und einen Kinder- und Jugendbereich, in der Paulstraße, wo wir eine Kinder- und Jugendtherapeutin haben und einen Kinder- und Jugendpsychiater. Da sind die Ressourcen, glaube ich, ein bisschen mehr, weil da der Zulauf noch nicht so kam. Aber im Erwachsenenbereich haben wir eine sehr lange Warteliste. Das heißt, die Personen warten Monate auf ein Erstgespräch leider bei uns. Also die zeitlichen Ressourcen sind einfach gar nicht da, weil wir nicht genug Personal sind und aber nicht die finanziellen Mittel haben, um noch mehr Personal aufstellen zu können.
Und es hat sich auch schon abgezeichnet, als damals das Medinetz oder die Medinetze gegründet wurden, die gibt es in ganz Deutschland, weil es halt eine Lücke gibt in der Regelversorgung für Menschen ohne Papiere, genau, oder Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Und gerade jetzt mit den stärker werdenden Fluchtbewegungen aus den unterschiedlichsten Gründen ist ganz deutlich, dass es ganz hohe Bedarfe gibt und viel zu wenig Angebote und jetzt leider auch mit der politischen Entwicklung in Deutschland und Europa, genau, und der Abschottungspolitik und auch diesem hyperpolitischen Sprechen über Migration wird nochmal deutlich, dass die Sympathien für Menschen, die flüchten müssen, sinken, obwohl die Personen halt hier sind und Hilfe brauchen. Und das ist für uns auf jeden Fall ein Problem, weil wir bekommen halt wöchentlich Zuweisungen und müssen wöchentlich eigentlich gucken, wer kann priorisiert werden, wer muss vielleicht nur einen Monat warten, anstatt 3-4 Monate, um bei uns einen Termin zu bekommen. Und das finde ich persönlich sehr belastend, das zu merken, wie hoch die Bedarfe sind und wie wenig Angebote es gibt und dass die meisten Angebote schon auch aus der Zivilgesellschaft kommen und viel im Ehrenamt arbeiten. Das ist ein Riesenproblem und wird sich weiter verschärfen mit den Kapazitäten.
Und nach welchen Kriterien sucht ihr das aus? Wie priorisiert?
Wir priorisieren nach ein paar unterschiedlichen Kriterien. Das ist zum einen, wenn es um Suizidalität geht, also akute Suizidalität ist natürlich immer ein Fall für die Klinik. Aber wenn so chronische Suizidgedanken sind oder auch schon Suizidabsichten geäußert wurden, wenn es sehr prekäre Situation gibt in der Unterkunft, also jetzt ist die, glaube ich, zum Glück leergezogen, die Notunterkunft hier in Rostock, da haben wir dann oft priorisiert, oder aber wenn es im Familiensystem sehr schwierige Situationen sind, beispielsweise eine alleinerziehende Mutter mit mehreren Kindern, die eigentlich überfordert ist und sehr viel Hilfe braucht, und das war's eigentlich, glaube ich, oder?
Genau, und es ist halt, uns erreichen ganz viele Zuweisungen, wo man merkt, die Personen, die zuweisen, das sind meist medizinische Einrichtungen oder auch Einrichtungen, wo Geflüchtete leben oder untergebracht sind und auch Selbstzuweisungen von Personen, dass einfach es super viele Probleme gibt und keine Anlaufstellen. Und wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen, die überhaupt nicht in unserem Aufgabenbereich liegen. Also gerade so Akutversorgung von Personen, die selbstmordgefährdet sind, ganz viel aber auch sozialrechtliche Geschichten, medizinische Fragen, die im Regelsystem nicht gut beantwortet werden können, weil es keine Sprachmittlung gibt und keine Zeit, auch in der medizinischen Versorgung. Und ich habe für uns gemerkt, dass wir auch immer härter werden müssen, so in der Ablehnung, weil wir halt ganz, ganz viele Anfragen bekommen, die wir nicht bearbeiten können. Und es ist auch super hart, dann zu schreiben, es tut uns sehr leid, aber das liegt nicht in unserem Aufgabenbereich, und versuchen dann aber auch immer wieder zu sagen, dahin können Sie sich wenden, das wäre ein anderes Hilfsangebot, hier sind Übungen in verschiedensten Sprachen, die Sie nutzen können. Also wir möchten auch niemanden alleine lassen, aber wir werden auch so ein bisschen erschlagen von den Bedarfen.
Und also die Menschen, die Hilfe brauchen, wenden euch dann auch an euch, oder ich weiß nicht, ob es dazu Zahlen gibt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen vielleicht gar nicht erst zu euch kommen oder vielleicht noch gar nicht von euch gehört haben oder auf dem Land leben und jetzt nicht so easy nach Rostock kommen können zum Beispiel. Ich glaube, es gibt irgendwie 3 PSZ sozusagen in MV, und ja, das ist ja eigentlich viel zu wenig.
Ja, also für so ein Flächenland wie MV ist das viel zu wenig. Es gibt das PSZ in Neubrandenburg, in Greifswald, dann uns. Und dann gibt's noch von der Diakonie eine Beratungsstelle, die ist aber nur für die Erstaufnahmeeinrichtung in Schwerin zuständig. Das heißt, praktisch alles westlich vom Landkreis Rostock. Wir sind für Rostock und den Landkreis sozusagen zuständig. Alles westlich davon ist eigentlich, ja, sich ein bisschen selbst überlassen irgendwie. Und das ist selbst im Landkreis Rostock, merken wir das, wenn Personen jetzt nicht aus Bad Doberan oder aus Güstrow kommen, sondern in einer Unterkunft sind, die wirklich weit abliegt. Beispielsweise waren wir letztes Jahr mal in Keksdorf. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist,
ich habe schon mal gehört,
ja, zwischen Kühlungsborn und Rerik. Also wirklich, ja, ganz kleines Dorf, und da gibt's eine relativ große Unterkunft. 80 Personen leben dort. Da fährt 3-mal am Tag ein Bus. Wie sollen die irgendwo hinkommen? Ne? Also zu uns, aber auch zu allen anderen Angeboten, die es gibt oder die sie machen könnten, um natürlich sich auch besser hier einzufinden, ne?
Also es kommen auch verschiedene Probleme hier zusammen. Einerseits natürlich die mangelnde medizinische Versorgung und die mangelhafte Infrastruktur in MV, ne?
Ja. Und es nehmen auch einige Klienten und Klientinnen wirklich lange Wege auf, um hierher zu kommen. Und wir hatten während Corona dann natürlich auch weiter versucht zu arbeiten und haben online gearbeitet. Und das bieten wir mittlerweile auch an, obwohl wir natürlich den persönlichen Kontakt hier vor Ort immer priorisieren würden. Ist das auch eine Möglichkeit, dann zu sagen, wenn Sie eine Möglichkeit haben, einen Laptop zu haben, können wir auch die Sprachmittlung online dazuschalten und einen Online-Termin machen. Das passiert aber nur noch sehr selten. Wäre aber auch eine Möglichkeit, um halt die langen Wege auch zu überbrücken. Aber die meisten wollen tatsächlich auch hierher kommen, weil es halt auch so besonders ist, eine Stunde Zeit zu haben mit Sprachmittlung, auch wirklich einfach mal sprechen zu können und alle Nöte loszuwerden.
Mhm. Du hattest ja vorhin schon ein paar Beispiele gesagt. Was ist euch denn im Gedächtnis geblieben von euren Erfahrungen hier bei der Arbeit?
Ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen im Vorgespräch, dass mir die Arbeit zunehmend schwerfällt. Ich mache das jetzt seit über 15 Jahren und merke, dass die Fälle immer komplexer werden, die Schwierigkeiten zu fliehen immer größer werden und die Menschen teils Jahre auf der Flucht sind, ja schon mit einem Trauma kommen aus dem Herkunftsland, dann auf der Flucht teilweise noch traumatisiert werden und dann hier ankommen und auch nicht willkommen sind. Und ich als ärztliche Kollegin habe am Anfang so die Erstgespräche geführt, also eine klassische Anamnese erhoben. Und natürlich spricht man da auch über die Fluchterfahrung. Und das waren teilweise so grauenhafte Dinge, die die Menschen erlebt haben, dass ich mich ganz schwer abgrenzen konnte und gesagt habe, ich muss erstmal einen Schritt zurücktreten von der direkten Klientinnenarbeit. Weil gerade in den letzten 5 Jahren habe ich das Gefühl, und das zeigen auch unsere Statistiken, genau, dass es immer schwieriger wird, immer gefährlicher wird und immer brutaler. Gerade halt, wie gesagt, wir haben viele weibliche Patientinnen und Patienten, arbeiten auch mit dem Frauenhaus zusammen, weil halt häusliche Gewalt und Gewalt generell eine Rolle spielt. Und ich habe mich jetzt eher so in die Prozess- und Strukturbegleitung ein bisschen mehr den Fokus gelegt. Und wenn wir jetzt Gespräche machen, dann eher im Vier-Augen-Prinzip, weil das einfach auch eine sehr belastende Arbeit ist. Und wie gesagt, dieser Unterschied zu, wie wird Migration gesellschaftlich und politisch diskutiert und wie bekommen wir das hier mit, der ist einfach riesig und wir müssen da auch gut auf uns selbst achten und haben auch eine Fallbesprechung einmal die Woche, wo wir über Klienten und Klientinnen sprechen können und die uns belasten, dass man sich auch gegenseitig stützt, machen Supervisionen auch mehrfach im Jahr. Und also ne, es gibt Fälle, die begleiten einen lange. Ein Fall, der mich lange auch schon begleitet, ist eine junge Frau aus Afghanistan, die in der Zeit, wo ich sie betreut habe, auch versucht wurde, abgeschoben zu werden. Also sie saß schon im Flugzeug. Und nur weil es ein engagierter Pilot war, der gesagt hat, ich fliege hier nicht los mit der Person an Bord, konnte sie wieder aussteigen. Und das sind halt auch diese klassischen Geschichten. Personen werden nachts aus den Unterkünften geholt, sind schon traumatisiert. Dann kommen da PolizistInnen in der Nacht, ne, und stecken die Leute in Autos und Flugzeuge, obwohl die so schlimme Dinge erlebt haben. Und es ist halt egal.
Und was hat diese Frau erlebt?
Die wurde vor Ort halt auch, hat die Gewalt erlebt und ist dann auch, ne, diese Vorstellung als Frau, sich alleine auf die Flucht zu machen, finde ich unglaublich, das dann hierher zu schaffen und dann hier nicht willkommen zu sein, keine staatliche Hilfe in dem Sinne zu bekommen, wie man sie auch bräuchte und dann auch noch wieder zurückgeschickt zu werden. Das war ein Dublin-Fall, diese sogenannten Dublin-Fälle, wenn du in Europa einreist, ist ja das Land für dich zuständig, wo als erstes deine Daten aufgenommen werden und das ist halt meistens ja nicht Deutschland und dann werden die Menschen oft dahin zurückgeschickt und da sind die Verhältnisse oft aber noch viel, viel schlimmer und auch dort gibt's viel Polizeigewalt und deswegen versuchen wir auch hier immer wieder zu begründen, warum es so wichtig ist, dass die Menschen hier bleiben aus einer gesundheitlichen Perspektive. Aber das ist quasi, das waren früher dann die schlimmen Fälle, die man mal hatte. Und jetzt ist jeder Fall so. Mhm. Es ist jeder Fall so schlimm und komplex und
ja. Nimmst du das auch so wahr?
Auf jeden Fall. Also als ich angefangen habe, gab es immer mal wieder solche Fälle. Ich meine, es ist 1,5 Jahre her, also noch gar nicht so lang eigentlich. Und jetzt im Moment, wenn man sich das anguckt, was wir an Fällen aufnehmen, sind wirklich die meisten Fälle, wo es um Abschiebung geht, wo auch ganz schlimme Gewalt erlebt wurde, Personen, die traumatisiert sind, dass man sich manchmal dann auch in Anführungsstrichen ein bisschen freut, wenn dann mal jemand kommt und sagt, ach, ich brauche einfach ein bisschen Unterstützung bei der Wohnungssuche oder so und dann denkt man, ach ja, schön, ein bisschen leichterer Fall, den man auch gut wo man dann auch ein kleines Selbsterfolgsgefühl hat, ne? Weil natürlich den Personen, wir können natürlich alles tun, dass diese Abschiebung verhindert wird und dass wir ihnen helfen, hier anzukommen trotzdem. Aber gerade wenn es um Traumata geht, haben wir gar nicht die Kapazitäten, das aufzuarbeiten. Das braucht eigentlich jahrelange Therapie und da sind wir gar nicht zu imstande, das zu machen. Wobei man meistens ja schon merkt, dass allein schon dieses Herkommen, jemand ist da und kümmert sich und hört zu und hilft, das hilft den Personen, glaube ich, schon ganz viel. Und da merkt man dann auch schnell sehr viel Dankbarkeit, was dann immer die Arbeit ein bisschen für mich auch erleichtert.
Und wie sieht die Perspektive der Menschen aus, die zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung haben? Die kommen jetzt 6 bis 10 Mal zu euch. Und also was passiert denn mit diesen Menschen danach?
Also wir haben jetzt auch so ein bisschen festgelegt, dass wir diese Sitzung halt begrenzen, weil wir einfach so viele Personen haben, die zu uns kommen wollen und müssen, dass wir das gar nicht leisten können, wie wir das vielleicht vorher mal gemacht haben, Personen wirklich jahrelang zu sehen. Also das wird jetzt nur in Fällen gemacht, wo es ja sehr komplexe Traumata sind oder es immer wieder um Aufenthaltsrecht geht vielleicht. Und dann ist es natürlich immer schwierig, jemanden abzunabeln sozusagen. Ich für mich fahre das so, dass ich dann trotzdem sage, ich sehe die Person jetzt vielleicht nicht mehr jede Woche oder alle 2 Wochen, sondern ich sehe sie dann halt einmal alle 2 Monate und dann schleicht man das langsam aus und man gibt den Personen während diesen paar Sitzungen, die man hat, ja trotzdem Möglichkeiten an die Hand, damit umzugehen, wenn sie dissoziieren, also wenn Erinnerungen hochkommen und sie das Realitätsgefühl verlieren in diesen Momenten oder wenn sie Panikattacken haben, dass sie erst einmal lernen, damit umzugehen, auch wenn man noch nicht imstande ist, das jetzt aufzuarbeiten, weil es einfach zu lange dauern würde.
Ist dir auch irgendein Fall besonders im Gedächtnis geblieben?
Es gibt einen Fall, der mich gerade noch beschäftigt, weil es gerade noch aktuell ist. Das war oder ist ein Klient von mir, ein junger Mann ursprünglich aus Afghanistan, der homosexuell ist und als Jugendlicher geflohen ist nach Schweden, hat 8 Jahre in Schweden gelebt, also spricht Schwedisch, hat dort sein Abitur gemacht und jetzt hat Schweden beschlossen, ihn abzuschieben nach Afghanistan, wo ihm natürlich unter dem Taliban-Regime der Tod droht im Endeffekt. Und daraufhin hat er beschlossen, nach Deutschland zu flüchten. Es ist ja, mit der Fähre geht das ja relativ schnell. Und war dann bei mir. Wir haben schon so ein paar Dinge in die Wege geleitet, uns öfter gesehen, gesprochen. Und dann wurde er auch in so einer Nacht- und Nebelaktion 2 Wochen, bevor diese Dublin-Frist abgelaufen ist, auf die Fähre wieder gesetzt und zurück nach Schweden gebracht. Und trotzdem, dass ich eine Stellungnahme an alle staatlichen Instanzen geschrieben hatte, hier die Person braucht ganz dringend Schutz und mit Quellen belegt hatte, ihm droht in Afghanistan natürlich der Tod. Und er ist tatsächlich wieder, wenn ich das jetzt so hier sagen kann, wieder eingereist nach Deutschland. Das heißt, der Fall ist immer noch aktuell. Und wir versuchen natürlich alles, dass er irgendwie eine Perspektive bekommt. Am liebsten wäre er sicherlich in Schweden geblieben, weil er hat sich dort integriert, er hatte dort bekannte Freunde, er spricht die Sprache. Aber das wollten die nicht, die Behörden dort, ne?
Und das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt bestimmt auch super viele Menschen, die vielleicht nicht die Hilfe hatten und abgeschoben wurden. Und das ist ja nur, ja, ein Fall von sehr vielen wahrscheinlich, ja, ne?
Hatten wir schon einige, ne? Die, wo man das dann irgendwann mitbekommen hat durch die Sozialarbeitenden in der Unterkunft oder so, dass die abgeschoben wurden.
Und das ist halt so bitter, weil natürlich nicht alle sind so motiviert, ne, und lernen die Sprache so schnell, aber ganz viele von unseren Klienten und Klientinnen kommen hierher, sind sehr gut gebildet, haben Lust, was zu machen, möchten arbeiten, möchten die Sprache lernen und dürfen es nicht. Und natürlich sind es auch nicht alles, klar, wir können da nicht pauschalisieren, aber das sind ganz viele Fälle, die viel treffen, junge, motivierte Menschen, die natürlich ein Päckchen zu tragen haben und Hilfe brauchen, aber gleichzeitig ganz motiviert sind. Und es hilft ja auch, eine Aufgabe zu haben, ein sinnstiftendes Element im Leben zu haben und dann zu sehen, wie schwierig das ist, hier integriert zu werden, obwohl das auch ein schwieriges Wort ist, aber Anschluss zu finden an verschiedensten Punkte innerhalb der Gesellschaft. Und das finde ich auch super schade, weil wir ja auch politisch darüber reden, ne, dass wir Fachkräftemangel haben und dergleichen. Und da gibt es Menschen, die hätten Lust, die hätten die Kompetenzen und dürfen nicht. Und das ist der Fokus im gesellschaftlichen Diskurs. Und das finde ich super schade, weil wir natürlich auch versuchen, die Menschen auch ins Regelsystem zu bringen, obwohl uns ja auch allen klar ist, selbst mit, wenn man in Deutschland geboren ist, eine deutsche Krankenversicherung hat, selbst dann ist es ja super schwer, psychologische, psychiatrische Hilfe zu bekommen. Auch da sind ja die Wartelisten so lang, weil natürlich psychische Gesundheit ein Riesenthema ist, nicht nur, wenn man eine Fluchtgeschichte hinter sich hat, sondern generell. Und da merken wir halt auch schon, wie schwierig das ist, das alles zusammenzubringen. Mhm.
Du hattest vorhin auch über den Unterschied zwischen dem, was ihr hier seht, also was ihr wahrnehmt in eurer Arbeit, und dem politischen Diskurs angesprochen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen reingehen?
Es gibt hier in Rostock, finde ich, viele tolle Organisationen, die mit geflüchteten Personen und Menschen mit Migrationsgeschichte arbeiten, weil das einfach die Realität ist. Menschen ändern ihren Heimatort, reisen müssen, fliehen. Und Gesellschaft wird immer diverser und pluralistischer. Und natürlich gibt es, wie bei allen Menschen auch die Gewalt ausüben, die landen aber in den Medien. Und die Menschen, die aus einem nachvollziehbaren Grund fliehen mussten und sich aber engagieren möchten, arbeiten möchten, die werden natürlich nicht dargestellt, die werden nicht repräsentiert und es wird halt ganz viel mit Angst gearbeitet. Und ich kann nachvollziehen, dass es diese Ängste gibt und dass gerade im Wahlkampf damit Stimmung gemacht wird. Und es ist aber nicht die Realität. Und das finde ich so schwierig, dass dieses Thema Migration so hyperpolitisch aufgebläht wird, um Stimmen zu fangen und die Realität aber ganz anders aussieht. Mhm. Und auch wir natürlich Klienten und Klientinnen haben, also hauptsächlich Klienten, also männliche Klienten, die so psychisch auffällig sind, dass wir auch sagen müssen, wir können die nicht betreuen. Natürlich gibt es das auch. Umso wichtiger, die Person ins Regelsystem einzubinden, um zu vermeiden, dass da was passiert, wie mit allen auffälligen Menschen, von denen Gefahr ausgehen könnte, ist unabhängig vom Herkunftsland. Aber das wird halt so aufgebauscht und darüber wird gesprochen. Und ich kann da immer wieder nur empfehlen, auch mit Leuten zu sprechen, die halt mit Geflüchteten arbeiten oder generell mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die einen Migrationshintergrund oder Geschichte haben. Es gibt bei uns Tag der offenen Türen, wo wir uns vorstellen. Es gibt in der Satorstraße, in der Geflüchtetenunterkunft vom Ökohaus e.V. einen Tag der offenen Tür, wo ich alle immer herzlich einladen würde, mal zu gucken, wie sieht eigentlich die Lebensrealität aus von Menschen, die in so einer Unterkunft leben müssen. Die haben 6 Quadratmeter Platz. Also es ist wirklich dieses ganze Thema, die kommen nur, weil hier Milch und Honig fließt, ist halt Quatsch. Mhm. Und ich würde das gern so gerade rücken und deswegen ja auch, ne, Öffentlichkeitsarbeit, was Henrike auch viel macht, um zu zeigen, so sieht das eigentlich aus. Mhm. Das sind die Menschen, die Schicksale und nicht so, wie es dargestellt wird an vielen Stellen.
Was immer so sehr in diesem Kontrast steht zu dem, was man in den Medien dann liest, als eine Person, die in dem Bereich arbeitet, ist, wenn wir so ein Erstgespräch führen und am Ende ganz oft dann fragen oder fast immer fragen, ja, was wünschen Sie sich denn? Oder wenn Sie jetzt 3 Wünsche frei hätten, was würden Sie sich denn wünschen? Und ganz, also fast immer eigentlich kommen der Punkt Sicherheit. Ich möchte einfach sicher sein irgendwie hier. Ich möchte eine eigene Wohnung vielleicht haben, nicht mal jetzt also besitzen, sondern einfach eine Mietwohnung und nicht in einer Unterkunft mit 100 anderen Leuten leben auf 6 Quadratmetern pro Person und eine Ausbildung machen oder eine Arbeit finden, wenn es vielleicht nicht um Ausbildung geht. Also das sind die 3 Dinge und das sind ja ganz menschliche, grundlegende Dinge. Hier kommen, also ich habe noch nie eine Person hier sitzen gehabt, die gesagt hat, ach, ich will eigentlich nicht arbeiten und ich möchte, dass hier das Geld auf mich raufrieselt oder so, wie das dann manchmal dargestellt wird. Und ich glaube, für viele Personen, die halt nie Kontakt haben, wie du schon meintest, Franzi, mit geflüchteten Personen, sondern ihr ganzes Wissen darüber nur aus den Medien beziehen, ja, die haben natürlich ein ganz anderes Bild und für die ist das dann wahrscheinlich gar nicht, ja, die werden Geflüchtete gar nicht als Menschen angesehen, so, ne? Also das sind halt irgendwelche, ja, Märchengestalten, würde ich jetzt sagen, in dem Sinne, dass es überhaupt nicht bewusst ist, das ist eine richtige Person, wie jeder andere Mensch auch, und die hat auch ganz normale menschliche Bedürfnisse und möchte eigentlich nur ihr Leben in Ruhe und Frieden stiften. Und wenn es im Herkunftsland geklappt hätte damit, dann wäre die Person wahrscheinlich auch nicht hier, weil da kann man die Sprache, da kennt man die Kultur, da hat man seine Familie, seine Freunde, da verlässt niemand auf so gefährlichem Wege sein Heimatland und nimmt diese ganzen Sachen auf sich.
Was müsste politisch eigentlich passieren? Also wahrscheinlich ganz im Gegensatz zu dem, was gerade passiert. Aber was sind da eure Ideen, Vorstellungen, die wahrscheinlich auch auf Forschung basieren?
Ich glaube, es müsste generell eine viel sozialere Politik geben. Ich glaube, was Politik so ein bisschen abhanden gekommen ist gerade oder den politischen Menschen, die agieren, ist so ein Realitätsbezug. Irgendwie geht es gerade nur um Machterhalt. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, dass so wenig soziale Politik, also es ist ja unabhängig davon, ob wir jetzt Geflüchteten helfen oder nicht, müssen Mieten bezahlbar sein, muss Bildungssystem funktionieren und Gesundheitssystem. Und dazu gehört auch die Versorgung von Menschen, die nicht DeutschmuttersprachlerInnen sind. Und mal ehrlich zu sagen, was alles schiefläuft, was ja voll okay ist, das sehen ja auch alle, und zu sagen, es wird eine schwierige Zeit, alle müssen wahrscheinlich den Gürtel enger schneiden, aber das ist okay, weil uns geht's hier allen auch noch immer sehr, sehr gut. Und wenn wir mit anderen Kolleginnen hier aus dem PSZ darüber reden, warum wir die Arbeit machen, ist es so ganz oft der Grund, wir sind halt alle sehr privilegiert, auch wenn wir natürlich unsere Probleme haben, die wir auch ernst nehmen müssen. Und gleichzeitig haben wir ganz großes Glück gehabt. Und viele haben das nicht. Und egal, aus welchem Herkunftsland sie kommen, gibt es ja in Deutschland auch genug Menschen. Und das einfach mal offen anzusprechen und zu sagen, es läuft ganz viel schief und ein paar Stellschrauben kann man drehen. Und die Mutter der Probleme ist nicht die Migration. Mhm. Das ist nur einfach ein sehr gutes Ablenkungsmanöver und eine sehr schöne, genau, Sache, auf die man Probleme abschieben kann. Aber das ist es nicht. Und dazu gibt es ja auch genug Studien und genug Belege. Und das vermisse ich total. So einen ehrlichen Umgang innerhalb des politischen Diskurses, aber auch des gesellschaftlichen Diskurses. Und ich versuche trotzdem Verständnis aufzubringen und nachzuvollziehen, wenn halt Menschen keinen Kontakt hatten und nicht aus ihren Erfahrungen schöpfen können, dann sind es halt Emotionen wie Angst, die halt dann greifen. Und da sehe ich auch so ein bisschen unsere Arbeit und auch jetzt diesen Podcast vielleicht, um zu sagen, ey, hört euch das mal an, guckt euch das mal an, bildet euch faktenbasiert eure Meinung und schaut, wie jeder und jede Person dazu beitragen kann. Genau, von den eigenen Privilegien, die wir natürlich nutzen sollten, auch für uns, auch noch ein bisschen was für andere vielleicht zu machen.
Ich überlege, ob ich was hinzufügen kann. Das war schon sehr, sehr umfangreich und ich unterschreibe alles. Für mich bei der Frage war so, also habe ich ein bisschen konkreter dann schon gleich gedacht. Und zwar denke ich, also was ja ganz wichtig ist und wozu es dann uns gar nicht mehr geben müsste eigentlich, ist, wenn das Gesundheitssystem offen wäre für geflüchtete Personen. Das heißt, es müsste natürlich erstmal eine Kostenübernahme geben für Sprachmittlung, wenn die Personen zum Arzt, Facharzt, Hausarzt, aber auch natürlich Psychologen beziehungsweise Psychotherapeuten gehen. Die Personen, die in dem Regelsystem arbeiten, müssen natürlich auch dafür offen sein. Und das nächste ist das ganz, also ich weiß nicht, ob das so ein Fakt ist, der so bewusst ist vielen, wahrscheinlich nicht, dass man eine Krankenversicherung erst bekommt als geflüchtete Person, entweder wenn man einen Aufenthaltstitel hat oder nach einem bestimmten Zeitraum, ich glaube 18 Monate sind das, es kann jetzt auch falsch sein, auf jeden Fall anderthalb Jahre mindestens. Das heißt, vorher läuft alles über das Sozialamt, das Sozialamt sagt, du darfst diese Behandlung haben, ja oder nein, und da kann dann jemand wie wir schreiben, hier braucht die Person psychotherapeutische Behandlung und das Sozialamt sagt dann, nö, machen wir nicht. Vielleicht. Meistens. Das heißt, auch da müsste natürlich das ganze System überarbeitet werden, damit die Person psychologische, psychiatrische, psychotherapeutische und auch fachärztliche Betreuung bekommen und damit natürlich auch alles an Faktoren, die da sind, besser damit umgegangen werden kann und die Personen natürlich dadurch gesünder sind und im Endeffekt alles dann auch besser funktioniert in dem weiteren Leben hier. Das geht ja jedem so. Mhm. Also das wären so ganz konkrete Sachen, die jetzt, wenn wir nur auf unsere Arbeit gucken, in auch in den gesundheitlichen Bereich, aber natürlich gibt es da tausend Dinge. Das geht von Unterkunft und dann, was wir vorhin gesagt haben, mit Anbindung, ÖPNV, Deutschkursen, allem.
Wo ja auch viel gestrichen wurde letztes Jahr. Ne?
Ja, also das, was Franzi gesagt hat, eigentlich, es braucht eigentlich eine Grundüberholung des ganzen Systems an der Stelle. Ne?
Und das Gegenteil passiert gerade.
Das Gegenteil passiert, ja.
Okay. Um noch jetzt mal den Bogen zu schlagen, wie könnte denn eine positive Zukunft aussehen für euch?
Ich glaube, was mir gerade hilft, ist die eigene Reichweite anzuerkennen und zu sehen, was wir hier machen und wie gut diese Arbeit ist und wie toll die Menschen sind, die versuchen zu helfen und dass wir überhaupt, dass es uns überhaupt gibt, schon auch so lange in den unterschiedlichen Formen, das ist, glaube ich, richtig gut. Und das muss ich mir immer wieder auch vor Augen halten, dass wir halt Menschen helfen können und wirklich die Dankbarkeit, die Henrike beschrieben hat, das ist großartig zu sehen, wenn man merkt, da hat jemand einfach mal jetzt reden können, es wurde alles gehört und gesehen und vielleicht können wir der Person sogar helfen. ich glaube, sich darauf so ein bisschen zu besinnen und zu sagen, das ist schon richtig toll. Und dann halt weiter daran zu arbeiten, dass sich sowohl im öffentlichen Diskurs als auch im politischen Diskurs dieses Thema weiter aus einer anderen Perspektive beleuchten lässt. Und ich glaube, da machen wir auch schon gute Arbeit. Wir laden Politiker und Politikerinnen ein. Es war die NCAT-Kommission auch hier zum Thema Jugend. Also es gibt viele Bereiche, wo wir auch dazu beitragen wollen, dass unsere Arbeit weiter gesehen wird und finanziert wird, auch wenn sich gesamtgesellschaftlich das alles gerade leider in eher eine andere Richtung entwickelt. Ja.
Ja, ich finde, also das, wovon ich viel zehre, sind auch diese Fälle, die wir positiv abschließen können. Also wenn wir bei jemandem sagen, okay, bis dahin kann jetzt die Betreuung gehen, wir beenden das und wir merken aber, der Person geht's auch deutlich besser und wir konnten die Bedarfe, die die Person hatte, auch klären oder zumindest da Anstöße geben, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist immer ganz schön und da denke ich auch gerne dran, wenn dann Personen auch kommen und oft sehr dankbar sind, sich irgendwie noch irgendwie Schokolade mitbringen und diese ganzen Dinge, wo man merkt, okay, man hat wirklich was bewirkt. Ansonsten, ja, positive Zug, also es sieht ja natürlich erstmal jetzt gerade nicht so gut aus, auch finanziell für uns, dass wir nicht wissen, wie wir das PSZ jetzt nächstes Jahr weiter erhalten sollen, aber ich bin positiv gestimmt in der Hinsicht, dass wir alle sehr engagierte Personen sind, dass es auch immer wieder Personen gibt, die sich engagieren und sagen, okay, nee, jetzt erst recht, jetzt wo alles gefühlt den Bach runtergeht, will ich mich einbringen und will ich etwas beitragen und wenn es nur ehrenamtlich ist. Und ich denke, dadurch können wir zumindest einen Teil der Struktur dann vielleicht auch, selbst wenn das mit den finanziellen Mitteln nicht mehr klappen sollte, erhalten, indem wir alle ehrenamtlich zumindest noch ein bisschen das PSZ am Laufen halten und dadurch zumindest den Personen, die wirklich ganz, ganz dringend die Hilfe brauchen, ein bisschen Unterstützung geben können.
Und da vielleicht noch eine Ergänzung, das ist, glaube ich, auch der positive Ausblick ist auch die Zivilgesellschaft. Also wir bekommen ja auch ganz viel Unterstützung durch Spenden, wir machen Crowdfunding-Kampagnen und zu merken, dass es natürlich auch eine Gruppe an Menschen gibt, die sieht, was wir hier machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so Zivilgesellschaft stärken, Engagement in der Zivilgesellschaft stärken. Ich glaube, das wäre für mich auch so eine positive Perspektive, auch außerhalb unserer eigenen Arbeit hier. Und ich glaube, das sieht man ja auch, dass das sich auch immer mehr verbreitet und verstärkt.
Ihr habt super viele Sachen heute angesprochen. Wollt ihr am Schluss noch irgendwas loswerden?
Ich glaube, ich würde mich generell für mehr Solidarität und Menschlichkeit untereinander aussprechen. Ich finde es gerade in diesen Zeiten so wichtig, das Gemeinsame zu suchen und nicht das zu suchen, was uns spaltet, weil das klappt gerade leider viel zu gut. Und so eine gegenseitige Rücksichtnahme, ein Verständnis füreinander, einen Perspektivewechsel aufbringen, der wirklich schwer ist manchmal. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn das erstmal nicht gelingt, sich vielleicht auf die andere Perspektive einzulassen. Aber das habe ich ganz viel auch gelernt, hier im psychosozialen Zentrum so eigene Vorurteile und Stereotype hinterfragen und zu gucken, was verbindet uns eigentlich. Das wünsche ich mir für die Zukunft und für alles und alle, dass wir mehr auf das Gemeinsame schauen, weil ich glaube, dann können wir viele Herausforderungen auch viel besser angehen. Ja.
Das unterschreibe ich so. Ich würde noch hinzufügen, wenn jetzt Personen da sind, die sich genauso Gedanken machen oder so auf diese politische Situation, auf diese Verhärtung des Diskurses genauso negativ blicken oder mit Angst blicken, dann zu gucken, okay, das alle anderen Personen müssen wir dann näher zusammenrücken, zu gucken, wie kann ich mich engagieren, wo gibt's vielleicht in meiner Stadt oder in meinem Landkreis Projekte, und das muss jetzt ja nicht mal unbedingt nur mit Geflüchteten sein, finde ich, sondern generell soziale Projekte, wo ich mich engagieren kann, wo ich vielleicht einen kleinen Teil beitragen kann, dass es einer anderen Person besser geht und dass wir halt, wenn die politische Situation so ist, wie sie ist, als Zivilgesellschaft mehr gemeinsam tun müssen dafür, dass das, um dagegen zu halten, auch wenn das natürlich anstrengend ist, aber ich denke, man kann vieles dann auch bewirken, gemeinsam, durch Gemeinschaft.
Ja, ich fand, das waren tolle Schlussworte. Vielen, vielen Dank an euch beide und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Global Lokal. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns doch gerne auch bei unserem Instagram-Kanal @einewelt_mv. In der nächsten Folge geht es wieder um das Thema Kolonialismus bzw. Postkolonialismus und was das Ganze auch heute noch mit uns zu tun hat. Bis dahin, euch einen schönen Sommer.